Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einleitung und Einführung und für die Einladung, hier ein solches Impulsreferat, wie es heißt, geben zu können zu dem Thema dieses Mediendiskurses, wobei man natürlich dabei schon zu stolpern beginnt, denn der Begriff, ja, das Bild vom Urknall, das dieser Veranstaltung noch einmal den Titel gibt, ist 1987 durch ein Buch von zwei seinerzeit am Ludwigshafener Kabelpilotprojekt Beteiligten in Umlauf gebracht worden. Es handelt sich um eine Anleihe bei der physikalischen Kosmologie. Doch ist die Inanspruchnahme dieses Begriffs in unserem Zusammenhang ziemlich fragwürdig, zumindest wenn man damit die Plötzlichkeit und die Spontaneität eines Ereignisses, das eingetreten ist, meint. Und ganz am Anfang des medialen Universums befand man sich schließlich auch nicht mehr. Von Plötzlichkeit oder Spontaneität konnte bei der Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland jedenfalls keine Rede sein. Sieht man von den ersten Initiativen schon in den 1950er Jahren ab, die notwendigerweise an den technischen und rechtlichen Umständen damals scheitern mussten, dann zog sich die Etablierung des Privatfunks in Deutschland, in der Bundesrepublik, mehr als ein Jahrzehnt hin, gerechnet von der Einsetzung der Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems KTK im Jahre 1973. Der Weg zum sogenannten Urknall war langwierig, bedingt vor allem durch den medienpolitischen Grundsatzstreit zwischen den Unionsparteien und der SPD. Nicht nur die Einrichtung der Kabelpilotprojekte war strittig, zumal ihre Ausgestaltung und Finanzierung war Anlass für Auseinandersetzungen. Die Etablierung des privaten Rundfunks war von politischen Absichten bestimmt und wurde mit Befürchtungen begleitet. Leitend war die Absicht, das Monopol der öffentlich-rechtlichen Anstalten aufzuheben, vor allem das Fernsehen zu entautorisieren und durch Konkurrenz den Menschen mehr Auswahl und mehr Freiheit zu ermöglichen. Befürchtet wurde von den Gegnern negative Konsequenzen für Individuen und Gesellschaft. Man sprach beispielsweise von Reizüberflutung, von drohender Abhängigkeit, davon, dass Geschäft an die Stelle des Gemeinwohls trete. Wobei unterstellt wurde, dass die öffentlich-rechtliche Organisationsform per se schon Gemeinwohl garantiere. Welche Folgen, so wird man heute fragen, hatte die Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland? Ich will die Antworten darauf ohne Anspruch auf Vollständigkeit in 9 Punkten zusammenfassen. Erstens, die Zahl der Sender und Programmangebote in Hörfunk und Fernsehen hat sich drastisch erhöht. 1984 gab es in Deutschland 13 öffentlich-rechtliche Rundfunksender, die 7 Fernsehprogramme ARD, ZDF und 5 Dritte sowie 31 Radioprogramme ausstrahlten. 2006 gab es 15 öffentlich-rechtliche und 216 private Fernsehprogramme sowie 56 öffentlich-rechtliche und 235 private Radioprogramme. Diese Erweiterung hat sich in mehreren Wellen vollzogen, sprunghaft erst recht in den letzten Jahren, bedingt durch die Digitalisierung. Anfang der 80er Jahre waren es zunächst nur Kabel und Satellit gewesen, die die Enge des terrestrischen Frequenzspektrums erweiterten. Inzwischen, und das konnte man Mitte der 80er Jahre nicht absehen, sind neue Technologien hinzugetreten, die die Übertragungsmöglichkeiten nochmals enorm potenziert haben. Insbesondere natürlich das Internet. Freilich geht damit eine Fragmentierung der Senderlandschaft einher, die den Handlungs- und Refinanzierungsspielraum für die einzelnen Anbieter immer stärker partialisiert. Zweitens, verändert hat sich der Radio- und Fernsehempfang, also die Rezipientenseite neben der Anbieterseite. Nach anfänglicher Stabilität hat sich die tägliche Reichweite des Fernsehens erhöht. 1982, also vor Beginn des privaten Fernsehens, hatte dieses Medium im Jahresdurchschnitt eine Reichweite pro Tag von 72%. 2005 waren es 89%. In geringerem Umfang stieg die Hörfunkreichweite von 76 auf 84% im gleichen Zeitraum. Im Jahre 1984 verteilten sich die Marktanteile nach Reichweite im Fernsehen wie folgt: ARD 48%, ZDF 47%. Im Jahre 2007 hatte das erste im Jahresdurchschnitt eine Reichweite von 13,4%, das ZDF 12,8%, die dritten zusammengenommen 13,3%, RTL 12,5%, Sat1 9,5 und Pro7 6,5, die kleineren Sender jetzt hier mal außen vor gelassen. Dabei beruht der Vorsprung der Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Jahren, wenn man genau hinsieht, aber vor allem auf den Sportübertragungen, wofür allein sie die gestiegenen Kosten für die Übertragungsrechte aufbringen können. Zieht man die Reichweite des Sports bei den Sportsendungen etwa ab, sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht führend. Drittens. Erhöht hat sich der Radio- und Fernsehkonsum. 1983/84 betrug die Hördauer der Gesamtbevölkerung pro Tag 159 Minuten, die Sehdauer 118 Minuten. 2007 waren es beim Radio 186 Minuten und beim Fernsehen 192 Minuten. Die Erhöhung beträgt beim Fernsehen also ein gutes Drittel, beim Radio ein Sechstel. Das ist sicher insbesondere beim Fernsehen nicht wenig, dürfte aber dennoch weit entfernt sein von jener Abhängigkeit, die seinerzeit befürchtet worden ist. Zudem erscheint die Fernsehnutzungsdauer rückläufig, auch bedingt durch bestimmte Programmangebote. Von 2004 bis 2006 lag sie schon bei 202 Minuten, also 10 Minuten im Jahresdurchschnitt höher, was aber gewiss durch die besonderen Sportereignisse dieser Jahre bedingt gewesen ist. Als Bremse wirkt sich zudem die zunehmende Internetnutzung aus. Da man inzwischen auch im Internet fernsehen kann, wird die Messung der Reichweite übrigens immer komplizierter. Viertens. Die Rundfunknutzung hat sich diversifiziert. Das gilt insbesondere für das Fernsehen. Im dualen System werden in den Haushalten selbstverständlich mehr Programme gesehen und genutzt, als dies im öffentlich-rechtlichen Monopol möglich war. Andererseits hat sich gezeigt, dass die persönliche Auswahl aus den Programmen dennoch limitiert bleibt. Natürlich hängt das von der individuellen Verfügbarkeit ab. Man misst das mit dem sogenannten Kanalrepertoire, auch Relevant Set genannt. Tatsächlich begnügen sich rund zwei Drittel oder sogar gut zwei Drittel der Fernsehzuschauer mit drei Programmen. Mehr als 90% der gesamten Fernsehnutzung entfallen auf nicht mehr als 10 Sender. Die befürchtete Fragmentierung des Publikums ist jedenfalls nicht eingetreten. Das kann man, glaube ich, daraus schließen. Denn bei vielen Zuschauern lässt sich auch in der Vielfalt der Programmangebote heute eine bemerkenswerte Kanaltreue feststellen. Aber es gibt eine deutliche Spaltung zwischen der älteren Bevölkerung, die die öffentlich-rechtlichen Programme bevorzugt, und den jüngeren Menschen, die mehr die privaten Sender einschalten. Bei den Jüngeren haben daher auch die Privaten den höheren Marktanteil. Fünftens. Von der Einführung des Privatfunks wurden auch ökonomische Effekte erwartet. An zwei Indikatoren möchte ich dies belegen. Der Privatfunk, von Pay-TV abgesehen, muss sich ausschließlich aus Werbeeinnahmen finanzieren. Tatsächlich ist der Werbemarkt in Deutschland in den letzten 25 Jahren enorm gewachsen, vor allem im Bereich der Fernsehwerbung. Die Gesamtwerbeaufwendungen in Deutschland wuchsen, gerechnet in Euro, von 7,65 Milliarden 1984 auf 20,35 Milliarden 2006. Den Löwenanteil an dieser Steigerung machte die Fernsehwerbung aus. Sie erhöhte sich, umgerechnet wiederum in Euro, von 680 Millionen im Jahre 1984 auf 680 Milliarden nein, 680 Millionen, Entschuldigung, nochmal korrigieren, auf 4,1 Milliarden 2006. Die Hörfunkwerbung wuchs in geringerem Umfang von 268 Millionen Euro auf 680 Millionen Euro an. Der Anteil der Fernsehwerbung an den gesamten jährlichen Werbeaufwendungen in Deutschland hat sich verdoppelt. Sechstens, ein weiterer ökonomischer Indikator können die Arbeitsmarkteffekte sein. Wie viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Stellen die Einführung des privaten Rundfunks nach sich zog, lässt sich kaum ganz präzise beziffern. Aber es gibt Zählungen für die Festangestellten und die sonstigen Mitarbeiter im privaten Fernsehen. Deren Zahl stieg sozusagen von null 1983 auf 1996 zunächst 8.900. Von 1998 bis 2001 kam es zu einem weiteren kräftigen Beschäftigtenaufbau. Danach ging die Zahl der Beschäftigten, bedingt durch Krisenerscheinungen und Refinanzierungsprobleme, wieder zurück. Im Jahre 2006 betrug die Gesamtzahl der Beschäftigten im privaten Fernsehen 16.500, davon 9.500 Beschäftigte ohne Teleshopping-Kanäle. Nimmt man also die Teleshopping-Kanäle weg, dann hatte es im Jahre 2001 den Höhepunkt gegeben mit 12.500 Beschäftigten, wozu noch die im privaten Hörfunk dazukommen. 1996 waren im privaten Hörfunk 7.400 Beschäftigte gezählt. Auch hier gab es insgesamt zwar wenige Ausschläge, aber trotzdem lassen sich auch hier diese Arbeitsmarkteffekte erkennen. Dabei geben diese Zahlen noch keine hinreichende Vorstellung tatsächlich, wie viele Stellen, wie viele Beschäftigungsmöglichkeiten insgesamt auch sekundär noch mit der Einführung des privaten Fernsehens zusammenhängen. Man muss an die private Produktionswirtschaft dabei denken, an die Zulieferindustrie sozusagen, die hier noch gar nicht mitgerechnet ist. Siebtens, das Aufkommen des Privatfunks hatte erhebliche Folgen für die Programme. Im Hörfunk bildeten sich bestimmte Programmformate heraus, die vor allem durch ihre Musikzusammenstellung auf die jeweilige werberelevante Zielgruppe ausgerichtet sind, sogenannte Programmformate. Im Fernsehen entstanden einerseits Vollprogramme, außerdem aber auch Spartenprogramme für Nachrichten, Sport, Videoclips und Ähnliches. Die Vollprogramme warteten, um Zuschauer anzuziehen, mit einer ganzen Reihe neuer Sendeformen, vor allem mit Boulevardcharakter auf. Dazu gehören diverse Shows, Talksendungen, Gewinnspiele, Vorabendserien, Reality-TV und so weiter. Mit nicht wenigen dieser Sendungen erregten die privaten Sender Anstoß und wir haben ja gerade in diesen Tagen wieder ein Beispiel dafür, die von RTL geplante oder schon produzierte Serie Erwachsen auf Probe. Die öffentliche Aufmerksamkeit kam diesen strittigen Programmen natürlich im Grunde und diesen Sendern zu Pass. Dadurch kamen die Programme natürlich in die Diskussion und wurden interessant gemacht. Aber bei vielen hat sich das im Laufe der Zeit ja auch normalisiert. Dennoch wird bis heute bei den privaten Anbietern bemängelt, das Fehlen seriöser Informationen, die es zwar auch gibt, aber meist in den privaten Sendern auferlegten Fensterprogrammen. Achtens, der Privatfunk hat nicht nur eigene Programmformate hervorgebracht, sondern auch Auswirkungen gehabt auf die öffentlich-rechtlichen Programme. Erfolgreiche Sendeformen der Privaten sind von ARD und ZDF übernommen oder zumindest adaptiert worden. Eine solche Anpassung wird seit Jahren unter dem Stichwort der Konvergenz diskutiert. Während ARD und ZDF dies unter Hinweis auf die nach wie vor hohen Informationsanteile in ihren Programmen bestreiten, sind doch Tendenzen der Konvergenz, glaube ich, unübersehbar, der Entertainisierung, auch der Änderung sozusagen der Programmstrukturen, die im Grunde einer solchen Konvergenz entsprechen. Neuntens, schwer messbar ist, inwieweit die beabsichtigte Entautorisierung des Fernsehens eingetreten ist. Das Fernsehen würden, wie Erhebungen zeigen, heute zumindest nicht weniger Leute vermissen als noch Mitte der 80er Jahre, wohl aber das Radio. Allerdings dürfte die Bindung heute eher noch stärker über die Unterhaltung laufen als damals. Und sicher stellt die Partialisierung der Einschaltquoten als Indikator, oder kann man die Partialisierung der Einschaltquoten als einen Indikator für diese Entautorisierung nehmen, was sich insbesondere vielleicht am Beispiel der Politmagazine deutlich zeigen lässt. In einem Vierteljahrhundert privaten Rundfunk, auf das wir zurückblicken, haben sich durchaus nicht alle Erwartungen erfüllt. Dies gilt vor allem für die Erwartungen der Zeitungsverleger, die lange Zeit auf die Zulassung privaten Rundfunks gedrängt hatten und darin eine Chance für ein zusätzliches Geschäftsfeld erblickten. Ein Geschäftsfeld, in dem sie ihre Unternehmen auch bei einer absehbar rückläufigen Presseentwicklung würden sichern können. In der Gründungsphase des privaten Rundfunks waren die Zeitungsverleger durchaus sehr präsent. Sie erinnern sich, 167 Zeitungsverleger waren an der PKS, der Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, beteiligt, aus der Sat.1 hervorging. Wegen der großen Verluste in den ersten Jahren zogen sich die Zeitungsverleger und auch Zeitschriftenhäuser wie Burda und Bauer aus diesem Sender zurück. Im Grunde gibt es Anteilseigner aus der Presse, zumindest in relevantem Umfang heute, nur noch im privaten Hörfunk. Der Versuch der Übernahme der ProSieben Sat.1 Media AG durch den Springer Verlag scheiterte bekanntlich vor 3 Jahren am deutschen Kartellrecht bzw. an dessen restriktiver Auslegung. Wozu das geführt hat und mit welchen Folgen einer Übernahme durch die Finanzinvestoren Permira KKR ist bekannt. Vor diesem Hintergrund sind auch die Einwände der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger gegen eine in ihren Augen extensive Erlaubnis von Internetaktivitäten für ARD und ZDF im jüngsten Rundfunkstaatsvertrag zu sehen. Der private Rundfunk ist in Deutschland vor einem Vierteljahrhundert gegen große Widerstände durchgesetzt worden. Diese Widerstände haben sich inzwischen weitgehend erledigt, was nicht heißt, dass es keine Kritik gäbe und auch keine Probleme für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des privaten Rundfunks. Ähnlich wie man von einer Konvergenz zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunkprogrammen spricht, kann man vielleicht von einer medienpolitischen Konvergenz zwischen den großen Parteien sprechen. Die Unionsparteien, die sich im Wesentlichen die Durchsetzung des privaten Rundfunks zuschreiben können, brauchen dies angesichts der erzielten Effekte nicht zu bedauern, dürften aber in anderer Hinsicht enttäuscht sein. Die publizistische Vielfalt ist, so wie man sich das vorstellte, wohl nicht eingetreten, aber man hat erkennen müssen, dass auch Vielfalt im Angebot nicht unabhängig ist von der Vielfalt der Nachfrage und dass die Nachfrage in diesem privaten Rundfunk oft die erwarteten Programme nicht trägt. Zudem werden diverse Programmformate, und da hat der Hinweis auf diesen neuesten Fall gerade hier gedient, diverse Programmformate in wertkonservativen Kreisen nicht auf Gegenliebe stoßen. Auf der anderen Seite hat sich die SPD mit dem privaten Rundfunk nicht nur abgefunden, sondern anerkennt seinen Beitrag zur Medienlandschaft, ja sieht in deren Weiterentwicklung eine genuine Gestaltungsaufgabe. Dabei hat man die Vorbehalte gewiss nicht allesamt aufgegeben, was die kommerziellen Rundfunkanbieter vielleicht als nicht chancengerecht empfinden werden und die öffentlich-rechtlichen Anstalten stärkt. Dennoch gibt es auch auf Seiten der SPD ernsthafte Bemühungen um ein gedeihliches Nebeneinander der beiden Säulen des deutschen Rundfunksystems. Wie sehr sich die Situation geändert hat, mag man an folgender Episode ersehen, und damit möchte ich schließen. Vor wenigen Wochen ist in der Mainzer Staatskanzlei der Leiter der Rundfunkabteilung, Dr. Dieter Dewitz, in den Ruhestand getreten. Er gehörte schon mit zu den Beamten, die unter Bernhard Vogel und Staatssekretär Schreckenberger Anfang der 80er Jahre die gesetzlichen Grundlagen für den Privatfunk in Rheinland-Pfalz legten. Dewitz ist aus Anlass seines Ausscheidens eine Festschrift gewidmet worden, an der auch Ministerpräsident Kurt Beck und Martin Stadelmeier, der Leiter der Staatskanzlei und gegenwärtige Koordinator der Rundfunkpolitik der Länder, mitgeschrieben haben. Diese Festschrift trägt den schönen Titel »Das Wunder von Mainz«. Das ist eine erstaunliche Formulierung nach 25 Jahren und könnte uns heute dazu verleiten, auch Bernhard Vogel, der inzwischen hier angekommen ist, als Wundertäter zu feiern. Vielen Dank.